Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das Religiöse in politischen Debatten. Es ist ja keine Seltenheit, dass Argumente religiös fundiert oder grundiert werden. In Deutschland vor allem immer dann, wenn es um bioethische Fragen geht. Regelungen zum assistierten Suizid zum Beispiel. Was aber heutzutage selten ist, dass Politiker die eigene Religiosität zur Schau stellen und daraus dann politisches Kapital schlagen. In den USA ist es traditionell anders. Dort gehört das individuelle religiöse und das heißt hier so gut wie immer christliche Profil zur Grundausstattung fast aller politischen Kampagnen. Wahlkampf findet ja verstärkt im Netz statt. Das war auch schon vor Corona so und auch vor Donald Trump. Aber wie politische Botschaften auf Twitter die Sprache der Religion nutzen, das ist ein Thema heute in dieser Sendung. Und wir sprechen über die Erstkommunion in der katholischen Kirche. Ein Fest, das für viele Jugendliche in diesem Jahr aufgefallen ist, weil sich Abstandsgebot und Gemeinschaft eben nicht ohne weiteres zusammenbringen lassen. Politikerinnen und Politiker sind auch nur Menschen und sie sind als Menschen religiös oder eben nicht religiös. Aber in den USA nutzen viele von ihnen Religion und religiös gefärbte Sprache, um ihre Botschaften unters Volk zu bringen. Was mehr über ihre Wahlkampftaktik aussagt als über ihre Religiosität. Und Wahlkampf findet eben auch in 280 Zeichen statt. Wissenschaftlerinnen von zwei US-Unis haben jetzt die Tweets der Mitglieder des US-Kongresses untersucht, wie oft sie religiöse Begriffe beinhalten, wie sie Religion nutzen, um ihre Botschaften zu verbreiten und sich selbst profilieren, indem sie etwa Bibelverse unters Volk bringen. Sinje Stattlich hat mitgelesen.
Marco Rubio ist Republikaner und Senator aus Florida. In der Selbstbeschreibung seines Twitter-Accounts steht an erster Stelle, noch vor Proud American, also stolzer Amerikaner, er sei Follower of Christ, Anhänger Christi. Fast täglich twittert Rubio einen Bibelvers. Beispiel:
Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Psalm 97, Vers 11.
Mehr als 300 Retweets und 2000 Likes hat dieser Tweet Marco Rubio beschert. Brittany Bramlett von der University of Georgia hat zusammen mit ihrem Co-Autoren Ryan Birch untersucht, wie US-Politiker Twitter für religiöse Botschaften nutzen.
Marco Rubio is tweeting about God and using these terms probably more than anybody else.
Marco Rubio twittert wohl mehr als jeder andere im Kongress über Gott und Religion. Er ist in der Hinsicht das klassische Beispiel eines männlichen Republikaners. Unsere Studie hat gezeigt, dass männliche Republikaner am häufigsten den Begriff Gott in ihren Tweets erwähnen. Generell benutzen republikanische Politiker eher religiöse Sprache als Demokraten.
Für ihre Studie haben die Forscher die Tweets aller Kongressmitglieder zwischen Januar 2017 und April 2018 daraufhin untersucht, wie oft sie religiöse Begriffe enthalten. Insgesamt twittern diese Politiker nicht allzu oft über Religion. Interessant ist aber die Verteilung. Obwohl Demokraten grundsätzlich viel mehr twittern als Republikaner, kommen die meisten religiösen Tweets von Republikanern. Janine Krabel forscht an der California State University zu religiöser Sprache in sozialen Netzwerken und sagt, die Ergebnisse der neuen Studie bestätigten frühere Erkenntnisse.
Political conservatives know that religious conservatives are their base of supporters.
Politische Konservative wissen, dass religiöse Konservative ihre Wählerbasis sind. Das zeigt sich beständig über die Jahrzehnte in der Partei der Republikaner. In den späten 70ern und 80ern haben sie angefangen, sich mit den Evangelikalen und den moralisch-konservativen in unserem Land zusammenzutun. Also ist es nur konsequent, dass sie in dem Maße, wie sich die Technik und die Medien weiterentwickeln, auch versuchen, die religiös-konservativen über Social Media zu erreichen.
Ein zweites Ergebnis der neuen Studie: Nicht alle religiösen Begriffe werden gleich häufig verwendet, so die Autorin Brittany Bramlett.
We looked specifically at the use of God, the use of faith.
Wir haben uns die Worte Gott und Glaube angeschaut als etwas allgemeinere Begriffe und dann im Unterschied dazu die Worte Jesus oder Bibel, die speziell an eine jüdische oder christliche Zielgruppe gerichtet sind. Und die Kongressmitglieder tendieren dazu, eher die allgemeineren Begriffe zu nutzen.
the broader terms than the specific terms.
Und das ist kein Zufall, sagt Forscherin Janine Crabill.
You know, you don't just win elections.
Man gewinnt ja keine Wahlen nur mit den eigenen Unterstützern. Man muss auch darüber hinaus für andere potenzielle Wähler attraktiv sein. Und wenn man dann eher allgemeine Begriffe wie Gott benutzt, die in einem breiteren, sogar säkularen Kontext stehen können, verprellt man nicht die Wählergruppen, die vielleicht nicht so religiös sind wie die eigene Basis.
In den USA sei religiöse Sprache schon lange ein Instrument der Politiker, sagen die Forscherinnen, ob bei Wahlkampfreden oder Fernsehauftritten. Politikwissenschaftler sprechen von der Gottesstrategie. Politiker agieren selbst wie Priester, verquicken Patriotismus mit Religion oder engagieren sich in moralischen Fragen, wie zum Beispiel in der Abtreibungsdebatte, immer mit dem Ziel, bestimmte Wählergruppen anzusprechen. Heute nutzen viele von ihnen diese Gottesstrategie in den sozialen Netzwerken, so die Forscherin Janine Crabill.
I think some politicians are genuinely happy.
Manche Politiker sind wirklich so gläubig. Mitt Romney zum Beispiel, Senator aus Utah, ist Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Er hat sogar während der Impeachment-Anhörung gesagt, dass er aufgrund seiner religiösen Überzeugung gegen Donald Trump stimmen würde. Für manche ist Religion ein Teil ihrer Persönlichkeit, aber andere nutzen religiöse Sprache auch unaufrichtig.
Ob aufrichtig oder nicht, ist am Ende vielleicht auch nicht so entscheidend, wenn es darum geht, mit kurzen Nachrichten ein möglichst großes Publikum zu erreichen, meint Brittany Bramlett.
Even if you aren't on Twitter and you don't see that message.
Sogar wenn man nicht auf Twitter ist und die Aussagen dort sieht, können Tweets ja heutzutage über andere Medien weiterverbreitet werden, sogar über die Fernsehnachrichten. So gesehen ist das für Politiker ein sehr effektiver Weg.
Und schnell gemacht, denn wenn man wie der republikanische Senator Marco Rubio jeden Tag einen Bibelvers kopiert und twittert, sind das wenige Sekunden Arbeit für ein paar tausend Likes.
Religiöse Twitter-Botschaften in der US-Politik. Darüber hat Sinje Stadtlich berichtet. Wort Urlaub kommt vom Wort erlauben, Erlaubnis. Also man hat die Erlaubnis, sich zu entfernen, wenn man gute Gründe dafür hat. Urlaub, um sich zu erholen, das ist eine vergleichsweise junge Erfindung. Im europäischen Mittelalter wäre es niemandem eingefallen, zur Erholung in den Süden zu fahren. Allerdings, sie haben es trotzdem getan, zumindest die, die sich das leisten konnten. Und zwar als Pilgerfahrt, nicht um sich zu erholen, eher als Pflicht, wenn man so will, mehr so eine Art religiöse Dienstreise. Und die ging dann eben dorthin, wo viele Menschen heute immer noch gerne hinfahren, nämlich ab in den Süden. Zu den heiligen Städten Jerusalems, über den Jakobsweg oder zum Papstsitz nach Rom und so weiter. Der Süden als Sehnsuchtsort, eine kulturell verankerte Sehnsucht, die mal eine religiöse war. Ada von der Degen über die Geschichte dieser einst religiösen Sehnsucht.
Die Wurzeln der Idealvorstellung des Südens liegen ein paar hundert Jahre in der Vergangenheit, erklärt der Literaturhistoriker Dieter Richter. Und sie hängen auch mit der Religion zusammen, mit dem Christentum.
Die großen Ziele der Pilgerreise von Mittel- und Nordeuropa aus gesehen lagen alle im Süden. Das war im Südosten Jerusalem, im direkten Süden Rom und im Südwesten Santiago de Compostela in Spanien. Die Orientierung der Pilger geht nach Süden. Süden ist fast so etwas wie eine heilige Richtung. Das Zentrum ist Rom, sind die heiligen Städten.
Dieter Richter war Professor an der Universität Bremen. Heute ist er im Ruhestand. Von ihm stammt unter anderem das Werk Der Süden, Geschichte einer Himmelsrichtung. Auf die Pilgerreisen folgten die Gelehrtenreisen, erklärt Richter. Im 18. und 19. Jahrhundert habe es zum deutschen Bildungsprogramm gehört, zu reisen, vor allem nach Italien. Goethes Bericht »Italienische Reise« gilt dafür als prägend. An Italien arbeiteten sich Generationen von Reisenden ab, allerdings zunächst nicht wie heute im Sommer.
Bis 1945 ist die klassische Reisezeit in den Süden der Herbst und der Winter gewesen. Das hing einfach damit zusammen, der Strand war keine Option. Braun werden war nicht gefragt, im Gegenteil. Das ganze 19. Jahrhundert ist die gebräunte Haut kein Ideal. Auch das am Strand liegen ist keine Option und man verbringt die Wintermonate in Italien. Der Sommer gilt als krankmachend, als gesundheitsschädlich. Das ändert sich im Grunde erst im 20. Jahrhundert.
Einen braunen Teint bekamen Arbeiter beim Schuften auf dem Feld. Davon wollte sich die bildungsreisende Oberschicht abgrenzen. Blässe galt als schick. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts kommen die Sonnenanbeter im Sommer aus Deutschland in den Süden und entdecken den Strand für sich. Und lassen, bis auf Bikini und Badehose, die Hüllen fallen.
Es ist ein anderes Verhältnis zur Natur. Es ist ein anderes Verhältnis zur Schönheit, zur Körperlichkeit. Die Künstler haben es vorgelebt in der Zeit um 1900. Nacktheit oder Quasi-Nacktheit zu praktizieren, galt früher als unfein.
Italien erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg die erste Welle sonnensuchender Deutscher. Mit dem eigenen Auto ging es gen Süden, der Beginn des Massentourismus. Dieter Richter bedauert, dass dieser Begriff so einen bitteren Beigeschmack erhalten hat.
Allein der Begriff Massentourismus, der so negativ besetzt ist, in der Tat, der Massentourismus kann gefährlich sein für die Kulturgüter, für die kulturellen Schätze. Er kann zerstörend wirken, auch für die Landschaft. Aber die Tatsache, dass wir alle reisen können, ist eine der großen Errungenschaften der Gewerkschaften, der Arbeiterbewegung, dass es freie Zeit gibt und dass jeder Mensch nach Italien reisen kann. Auch in flüchtigen Begegnungen, auch in Begegnungen von Menschen, von Jugendlichen, die nach unserer Einschätzung oberflächlich sein mögen, kann etwas aufblitzen von einer Erfahrung eines Neuen, eines Fremden und was sich aus diesen Erfahrungen entwickeln kann im Lauf eines Lebens, das wissen wir nicht.
Der Urlaub sei eben viel mehr als Sonne, Sand und Strand. Er bietet eine Alternativerfahrung. Zum Beispiel ist der ganze Tagesrhythmus oft schon ein anderer. In der glühenden Mittagshitze wird eine Pause eingelegt, die Siesta. Es könnte also alles so entspannt sein. Würden nicht so viele Menschen sich in der Sommerhitze auch noch an den Sehenswürdigkeiten drängen? Warum tun sie sich das an? Auch hier liegen die Wurzeln weit zurück und haben ebenfalls etwas mit den religiösen Pilgern zu tun, meint Literaturhistoriker Dieter Richter.
Was wir heute erleben, ist Vergnügungsreise, ist Urlaubsreise, aber es ist noch immer in Tourismus auch der Versuch, an die originalen Stätten zu kommen. Und das finde ich das, was verbindend ist mit der Pilgerreise. Sie müssen den schiefen Turm von Pisa sehen, auch wenn Sie ihn tausendmal schon in Ihrem Kopf gespeichert haben. Und das Souvenir, das Mitbringsel, was Sie dann vom schiefen Turm von Pisa mit nach Hause bringen, zeigt Ihnen, ja, ich war an Ort und Stelle. Das ist das, was vorgebildet ist, auch in der Pilgerreise. Sie bringen sich ein Santino, ein Heiligenbildchen, eine Heiligenfigur oder irgendetwas vom Wallfahrtsort mit nach Hause. Es ist für Sie der Beweis, Sie waren da.
Denn was früher schon für religiöse Pilger galt, gilt heute auch noch im Tourismus. Was bringt mir die weite Reise an ferne Sehnsuchtsorte, wenn ich sie zu Hause nicht beweisen kann?
Religiöse Pilgerfahrten als Ursprung deutscher Sehnsucht nach dem Süden. Das war ein Beitrag von Ada von der Degen.
Thank you.
Die Erstkommunion in der katholischen Kirche ist für viele katholische Familien ein wichtiges Ereignis. Und auch wenn die Bedeutung von Kirche im Alltag vieler Christen deutlich abgenommen hat, auch die Gottesdienste nur noch sporadisch besucht werden, die Erstkommunion wird weiterhin gefeiert. Auf dem großen Maßstab als Familienfeier mit vielen Geschenken und oft wochenlanger Vorbereitung. Vor allem im Frühjahr finden diese Erstkommunionsfeiern statt. In diesem Frühjahr aber sind viele ausgefallen. Gottesdienste und Familienfeiern waren in Corona-Zeiten eben nicht ohne weiteres möglich. Jetzt ist manches wieder möglich. Überall in Deutschland wurden Einschränkungen wieder gelockert und deshalb wird vielerorts darüber nachgedacht, eben die Feiern jetzt nachzuholen. Aber geht das? Und vor allem, wie geht das? Denn trotz Lockerung, das Abstandsgebot, das gilt ja weiterhin. Caroline Born hat nachgefragt, unter anderem bei einem Betroffenen.
Am meisten hat sich Johannes Hartkopf auf ein Weihrauchgefäß gefreut, das ihm seine Patentante zur Erstkommunion schenken wollte. Doch wegen Corona wurde alles abgesagt.
Das war sehr traurig für mich. Ich habe auch geweint, weil es sehr schade ist jetzt, weil es ausgefallen ist, das Fest.
Sagt der 9-Jährige aus Hildesheim. Diese Traurigkeit will Domvikar Roland Baule auffangen. Er leitet den Fachbereich Liturgie im Hildesheimer Generalvikariat und beschäftigt sich damit, wie bei der Erstkommunion trotz aller Distanz Gemeinschaft aufkommen kann.
Wenn man Sakramente einfach mal anschaut als Zeichen der Nähe Gottes, dann sind wir genau beim Thema. Also wir wollen die Nähe Gottes erfahren in den Sakramenten und müssen aber in jeder Hinsicht Distanz halten. Und das macht die besondere Schwierigkeit ja aus.
Roland Baule ist außerdem Pfarrverwalter in zwei Hildesheimer Stadtteilpfarreien und sagt, ihm gehe es bei seiner Arbeit vor allem darum, behutsam vorzugehen.
Erstmal habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass ich vor Ostern eine Virusinfektion hatte. Kein Corona, zweimal negativ getestet, aber das macht mich persönlich vorsichtig. Denn wenn ich zu der Zeit Gottesdienste gefeiert hätte, hätte ich wahrscheinlich die ganze Gemeinde angesteckt. Das hilft aber auch dann, die Gemeinden nochmal zu sensibilisieren für das Thema.
Bis zur ersten Beichte ist er mit den Kommunionkindern gekommen. Danach war es mit der Vorbereitung in Niedersachsen wegen Corona vorbei. Nun könnte die Erstkommunion wieder möglich sein, nur ist die Frage, wie? Für Roland Baule steht fest, ein klassischer festlicher Gottesdienst könne so nicht gefeiert werden. Vielmehr müsse man nach Regelungen im Einzelfall suchen. Eine Möglichkeit sind für Roland Baule mehrere kleine Erstkommunion-Gottesdienste, etwa für 4 oder 5 Familien. Das Erstkommunionkind kann dabei zusammen mit der Familie zum Altar kommen und zum ersten Mal die Kommunion empfangen. Der Domvikar denkt darüber nach, wie das hygienisch einwandfrei funktionieren kann.
Ohne dass das jetzt wie eine medizinische Behandlung wirkt. Und zwar werden wir auf dem Altar eine Reihe von Tellerchen, Patene, sagt man im kirchlichen Bereich, stehen haben, wo jeweils eine Hostie drauf ist. Und die Hostien liegen dann dort im entsprechenden Abstand. Und ich halte dann, wenn ich bete, auch bewusst den nötigen Abstand zum Altar. Nach dem Hochgebet und dem Vaterunser kommen dann die Familien jeweils, immer eine Familie zum Altar.
Sobald eine Familie ihre Hostie empfangen hat und wieder an ihrem Platz sitzt, kommt die nächste an die Reihe. Domvikar Baule hat aber auch noch weitere Lösungen parat. Die Mädchen und Jungen können einerseits in einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst das erste Mal zur Kommunion gehen oder aber sich noch ein wenig gedulden bis zum nächsten Jahr, um dann ihre Feier nachzuholen. Egal, für was sich die Familien entscheiden, wichtig für Baule ist,
dass es für die Mädchen und Jungen ein Tag sein sollte, an den sie sich wirklich gerne zurückerinnern. Und natürlich ist da die Familienfeier ganz wichtig, das müssen wir ja gar nicht in Abrede stellen. Also das auch ernst nehmen als ganz wichtiges Element. Und zum anderen ist dann aber auch doch schaffen, einen Gottesdienst zu feiern, in dem sich die Mädchen und Jungen wiederfinden und den die Mädchen und Jungen auch irgendwie als festlich wahrnehmen können.
Im Moment dürfen in Niedersachsen 50 Personen zusammen feiern. Allerdings müssen dabei 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Roland Baule will mit den Erstkommunion-Gottesdiensten noch bis zum Herbst warten. Letztlich entscheidet es jede Gemeinde im Erzbistum Hildesheim selbst, wie sie die bisher ausgesetzten Erstkommunionfeiern nachholt. Die Düsseldorfer Kirchengemeinde St. Margaretha im benachbarten Bundesland Nordrhein-Westfalen plagt dabei vor allem ein Platzproblem. Über 160 Kinder haben sich dort auf ihre Erstkommunion vorbereitet. Doch in die größte Kirche passen mit genügend Abstand nur 60 Personen. Deswegen wurde die Feier an einen ungewöhnlichen Ort verlegt, ins Autokino.
Auf der Bühne haben wir dann in der Mitte den Altar aufgebaut, sehr schön dekoriert mit Fahnen, mit Kreuz.
Erzählt Pfarrer Joachim Federhen. Mit Weihrauch und 2 Messdienern stand er vor dem Altar, dahinter die große Kinoleinwand.
Dann haben wir auch eine Katechese gemacht. Der Pastoralreferent und die Pastoralreferentin haben die dann im Wechselspiel gemacht. Die sind dann auch teilweise zu den Autos gegangen, haben dann so Live-Eindrücke von den Familien oder Kommunionkindern eingeholt. Zum eigentlichen Kommuniongang sind dann die Kinder mit einem Elternteil auf die Bühne gekommen und konnten dort auch ohne, weil es ja draußen war, ohne Mundschutz die Erstkommunion empfangen.
Wie bei einer Filmvorführung im Autokino haben die Besucher den Ton über das Autoradio empfangen und in ihrem Auto mitgesungen. Und nicht nur die Autos waren festlich mit Blumen oder Girlanden geschmückt, erzählt Pfarrer Joachim Federhen. Auch die Gäste hätten sich schick gekleidet. Und obwohl jede Familie einzeln in ihrem Auto gesessen habe, sei der Funke übergesprungen.
Die Kinder kannten sich natürlich auch, haben gewunken. Wir haben die natürlich auch vorbereitet. Wir waren dann nochmal die Tage vorher mit denen in den Kirchorten, haben wir nochmal genau durchgegangen, wie das vonstatten gehen kann, haben nochmal das in Erinnerung gerufen, worum es eigentlich geht. Also ich habe wirklich ein gutes Gefühl, was da bei den Kindern angekommen ist.
Doch nicht alle wollten die Erstkommunion im Autokino empfangen. Nur rund ein Drittel der Kinder hat teilgenommen. Pfarrer Federhen sagt, er könne die Bedenken nachvollziehen. Für den Rest muss er nun Lösungen finden, zum Beispiel mit Gottesdiensten im kleineren Rahmen.
Wir haben jetzt noch bestimmt 20 Erstkommunionfeiern, die wir abhalten müssen. Alles ist ja geschoben. Hochzeiten sind geschoben, teilweise Beerdigungen sind geschoben, Taufen sind geschoben. Also kommt alles jetzt auf einmal auf uns zu. Und es ist eine totale Herausforderung auch für uns Seelsorger, besonders für uns Priester. Wir müssen das dann irgendwie stemmen.
Der 9-jährige Johannes Hartkopf würde seine erste heilige Kommunion gerne noch in diesem Jahr feiern.
Weil ich dann halt hinter mir habe und man weiß ja nicht, ob es nächstes Jahr mit Corona weitergeht.
Erstkommunion in Zeiten von Corona. Caroline Born über mögliche Feiern trotz Abstandsgebot. Und heute Abend in unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft geht es übrigens darum, Vermächtnis für die Wissenschaft, warum Menschen ihre Körper spenden. Aus Religion und Gesellschaft heute Abend hier im Deutschlandfunk um 20.10 Uhr. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier kommt jetzt nach den Nachrichten die Sendung Länderzeit und das Thema dort: zu wenig Regen, was die Trockenheit für die Natur in Deutschland bedeutet. Und da können Sie sich dran beteiligen mit Fragen, Anregungen, Anmerkungen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.